Die wissen das schon. Danke.
Ja, auch ich begrüße alle, die ich noch nicht persönlich gesehen habe. Ich möchte euch mit euch heute einen Abschnitt aus dem Buch Jona durchgehen. Das Buch Jona an sich habe ich eigentlich schon oft gelesen, aber über diesen Abschnitt bin ich meistens ziemlich schnell hinweggegangen. Jona an sich finde ich spannend und hat auch einen guten Schuss Humor. Aber im zweiten Kapitel, da gibt es ein Gebet des Jona. Und dieses Gebet, das unterbricht diese ganze Geschichte ein bisschen und deshalb habe ich immer nur flüchtig drüber weggelesen. Aber vor einiger Zeit sollte ich für einen Hauskreis etwas darüber sagen und das war für mich ein Anlass, mich etwas näher mit dem Gebet zu beschäftigen und ich muss sagen, es hat sich für mich zumindest gelohnt. Für diejenigen, die jetzt die Bibel noch nicht so kennen, muss ich das erste Kapitel des Jona kurz zusammenfassen, nur in aller Kürze. Jona war ein Prophet aus Israel. Er hat etwa im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt. Und er bekam von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen und dort Gottes Gericht anzukündigen. Ninive, das war die Hauptstadt von Assyrien. Assyrien war damals ein riesiges Weltreich. Die assyrischen Könige eroberten ein Land nach dem anderen und sie waren dafür bekannt, dass sie auf ganz bestialische Weise mit ihren Feinden umgingen. Doch Israel war von den Assyrern bedroht. Nun sollte also Jona in die Hauptstadt des assyrischen Reiches gehen und dort den Menschen und vor allem den König ankündigen, dass Gott die Bosheit dieses Volkes nicht länger hinnehmen wird. Jona hatte aber überhaupt keine Lust auf diesen Auftrag. Statt nach Ninive zu gehen, ging er genau in die andere Richtung und wollte mit einem Schiff nach Spanien fahren. Gott ließ nun einen großen Sturm kommen, das Schiff war in Gefahr. Die Seeleute versuchten alles Mögliche, das Schiff zu retten. Und schließlich musste Jona zugeben, dass der Sturm seinetwegen gekommen war und dass die einzige Möglichkeit, diesem Sturm zu entkommen, die war, dass man ihn, Jona, ins Meer wirft. Die Seeleute versuchten erst alles Mögliche andere. Sie wollten nicht so unmenschlich sein, aber schließlich mussten sie einsehen, dass Jona recht hat und sie warfen ihn ins Meer. Und nun heißt es im zweiten Kapitel, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Ich habe mir das früher immer ein bisschen naiv vorgestellt, so wie das auch manchmal in Kinderbibeln dargestellt wird. Ich dachte, Jona sitzt jetzt da in einem riesigen Wal. Und jetzt fängt er an zu beten und alles, was ihm eigentlich noch fehlt, wäre eine Gitarre, um ein paar Lobpreislieder zu singen. Aber inzwischen habe ich ein bisschen recherchiert und sehe die Sache etwas nüchterner. Einmal habe ich festgestellt, dass in der Bibel überhaupt nicht von einem Wal die Rede ist, sondern von einem großen Fisch. Wäre es ein Wal gewesen, hätte ich die Predigt letzten Sonntag schon gehalten, passend zum Walsonntag. Es gibt verschiedene Spekulationen, was für ein Fisch das sein könnte. Es gibt gewisse Haisorten, in denen man schon ganze Menschen und wohl auch schon ein ganzes Pferd gefunden hat. Man nimmt an, dass Jona in einem Art Koma lag, vielleicht schon klinisch tot. Er braucht also sehr wenig Atem, das Herz stand fast still. Und wahrscheinlich ist er erst aus diesem Koma aufgewacht, kurz bevor er ausgespien wurde. Er kam zu Bewusstsein und merkt nun, ich bin ja gar nicht tot. Gott hat mich nicht ertrinken lassen. Ich lebe noch. Jona ist zwar dem Tod entkommen, aber er ist immer noch in einer ziemlich scheußlichen Situation. Immerhin ist er im Innern eines Fisches. Und das ist nicht so gemütlich wie in den Kinderbibeln, sondern das stinkt furchtbar. Man weiß nicht, was dieser Fisch gerade alles am Verdauen ist. Überall, wo Jona hinfasst, ist es glitschig und schmierig. Und er bekommt kaum Luft. Ich kann mir vorstellen, dass er zwischendurch immer wieder mal ohnmächtig wurde. und dass er dieses Gebet gar nicht so am Stück gesprochen hat, sondern immer nur so einzelne Fetzen davon. Man merkt diesem Gebet, wenn man das so durchliest, auch an, dass es gar nicht so richtig strukturiert ist. Alles ist so wild durcheinander. Einmal erinnert sich Jona daran, wie er ins Wasser geworfen wurde, ihm da zumute war. Dann hat er wieder Hoffnung, er ist dankbar. Dann kommen plötzlich wieder die Erinnerungen an dieses grausige Ereignis. Alles ist wirr durcheinander. Und ich denke, das ist auch normal. In einer solchen Situation ist es sehr schwierig, logisch und systematisch zu denken, sondern im Gehirn wirbelt es hin und her. Damit ich jetzt nicht auch bei der Predigt von einem Gedanken zum anderen hin und her schwenken muss, will ich ein bisschen Ordnung in dieses Gebet bringen. Ich will es also nicht der Reihenfolge nach durchgehen, sondern so diese Gedanken zusammenfassen, die auch vom Inhalt her zusammengehören. Einmal erinnert sich Jona daran, wie er ins Meer geworfen wurde. Er sagt, du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer und die Strömung umspülte mich. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Jona erinnert sich daran, wie ihn die Seeleute ins Wasser geworfen haben. Und jetzt ist er den Naturgewalten hilflos ausgeliefert. Tiefe, Meer, Strömung, Wogen, Wellen, mit dem allem wird jetzt auf einmal konfrontiert. Die Meeresströmung treibt ihn mit. Jona hat keine Chance, gegen diese Kraft anzukommen. Um ihn herum ist die Strömung. Über ihn sind Wogen und Wellen. Immer wieder, wenn er auftauchen will und denkt, er kann wieder Atem holen, kommt die nächste Welle und drückt ihn wieder runter. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Immer wieder wird Jona von den Fluten unter das Wasser gedrückt. Er sagt, die Wasser gingen mir ans Leben. Das heißt, er kann kaum mehr Atem holen, er bekommt keine Luft mehr. Er droht zu ersticken. Und dann ist da noch dieser Seetang, der ihn am Schwimmen hindert. Je mehr man versucht, dagegen anzukommen, desto mehr verstrickt man sich in diesem glitschigen Zeug. Jona verliert den Halt unter den Füßen und er sinkt immer tiefer hinunter. Ich sang hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich für immer, hinter mir für immer. Jona sinkt tiefer und tiefer. Er denkt, jetzt bin ich für immer verloren. Das Meer ist für ihn wie ein Gefängnis. Die Riegel werden zugeschoben, mein ist eingesperrt und es gibt kein Entrinnen mehr. Und so wird das Meer letztlich für ihn zum Grab. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe, sagt Jona. Im hebräischen Text steht hier für Tod das Wort Sheol. Sheol, das ist das Totenreich, das ist die Unterwelt, wo die Seelen der Toten versammelt sind. Jona sagt also, man kann mich schon zu den Toten rechnen. Mit meinem Leben ist es für immer vorbei. Das, was Jona hier beschreibt, ist uns zunächst einmal fremd. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von uns ins Wasser geworfen wird und fast am Ertrinken ist, ist relativ gering. Das heißt, auf den ersten Blick können wir mit diesem Gebet des Jona eigentlich gar nicht so anfangen. Aber nur auf den ersten Blick. Denn wenn ich die Psalmen lese, dann sehe ich, dass dort Ausdrücke gebraucht werden, die ganz ähnlich sind wie die, die Jona gebraucht. Und zwar in Zusammenhängen, die mit Wasser oder mit Ertrinken eigentlich gar nichts zu tun haben. Im Psalm 42 zum Beispiel geht es um einen Menschen, der auf der Flucht ist. Sein Leben ist bedroht, er muss vor den Feinden fliehen, er hat Angst, die Feinde spotten noch über ihn, weil Gott nicht eingreift. Und dieser Mann schreibt, deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Dieser Mann war jetzt nun nicht wirklich am Ertrinken, aber es fühlte sich ähnlich an. Eine Unglückswelle nach der anderen brach über ihn herein. Im Psalm 18 sagt David, die Ketten des Todes umschlangen mich. Die Fluten der Zerstörung gingen über mich hinweg. Das Totenreich öffnete sich schon vor mir. Und im Psalm 69 betet David: Rette mich, Gott, denn Wasser ist bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und kein fester Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut schwemmt mich fort. Entschuldigung. Auch Menschen, die jetzt nicht wirklich am Ertrinken sind, machen also Erfahrungen, die sich ähnlich anfühlen. Und solche Erfahrungen machen wir auch. In diesem Sinn können wir also das, was Jona erlebt, auch auf unser Leben übertragen. Jona sagt, Strömung umgab mich. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle heißt dieser Satz, die Fluten rissen mich und spülten mich fort. Manchmal hast du das Gefühl, dass dein Leben nicht mehr im Griff. Dabei hast du alles geplant. Du wusstest genau, wie dein Leben in den nächsten Jahren verlaufen soll. Und plötzlich kommt so eine Strömung, die dich einfach mitreißt und irgendwohin treibt, in eine Richtung, die du überhaupt nicht ausgesucht hast. Wenn ich mir so die Nachrichten anschaue, da bin ich entsetzt darüber, wie viele Menschen einfach aus ihrem alltäglichen Leben herausgerissen werden. Sie müssen ihre Häuser verlassen, weil da mal ein Hurrikan kommt, eine Überflutung, ein Erdbeben und alles zerstört, was sie haben. Andere müssen ihre Heimat verlassen, weil ein Krieg ausbricht oder weil sie verfolgt werden. Und das sind nicht nur Einzelne, sondern das sind Millionen von Menschen. Ich habe den Eindruck, jeden Tag sieht man in Nachrichten wieder ein anderes Volk, das davon betroffen ist. Die meisten von uns trifft es natürlich nicht so schlimm, aber auch uns kann es passieren, dass das Leben ganz anders verläuft, als wir es geplant haben. Und dass wir wie von einer Strömung eine Richtung gerissen werden, die wir uns nie ausgesucht hätten. Manchmal haben wir das Gefühl, das Unglück bricht wie Wogen und Wellen über uns herein. Eine schlimme Sache kommt nach der anderen. Und immer wieder, wenn wir meinen, wir könnten mal auftauchen, wieder ein bisschen Luft holen, kommt die nächste Unglückswelle und drückt uns wieder runter. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und dann spricht Jona von dem Seetang, der sich ihm um den Kopf windet. Manchmal gleichen unsere Probleme solchem Seetang. Er windet sich um unseren Kopf und nimmt unsere Gedanken gefangen. Es schlingt sich um unsere Augen, sodass wir überhaupt nichts anderes mehr sehen. Und je mehr versuchen, gegen diese Probleme anzukommen, desto mehr verstricken wir uns darum. Wir verheddern uns immer mehr darum. Sie lassen uns nicht mehr los. Wir verlieren den Boden unter den Füßen und sinken immer mehr in die Tiefe. Was können wir tun, wenn wir das Gefühl haben, wir gehen unter und kommen da nicht mehr raus? Als Christen haben wir natürlich die passende Antwort darauf. Wir sagen, du musst beten. Das Gebet wird dich wieder aufrichten. Aber manchmal gibt es Situationen, da kann man nicht mehr beten. Zumindest nicht so beten, wie wir das aus dem Gottesdienst kennen. Wenn mir jemand sagt, ich muss beten, dann denke ich an die Gebete, die man hier eben so kennt. Man überlegt sich, was man sagt. Man drückt seine Anliegen, seine Dank, seine Bitten in gut formulierten Worten aus, sodass es alle verstehen. Aber was ist, wenn das nicht mehr geht? Manchmal hat man das Gefühl, im Gehirn ist nur Matsche, da ist ein wirres Durcheinander. Manchmal können Schmerzen und Verzweiflung so groß sein, dass man gar nicht mehr fähig ist, einen klaren Gedanken zu fassen. Man ist nicht mehr fähig, so zu beten, wie wir das kennen. Das heißt nun aber nicht, dass man überhaupt nicht mehr beten kann. Wie betet Jona in seiner Situation? In dem Moment, wo er ins Wasser geworfen wird, da schreit er einfach zu Gott. Er sagt, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Und in dem Moment, wo er am Untergehen ist, kann er nicht einmal das mehr, zumindest nicht laut, denn unter Wasser zu schreien, das ist ziemlich schwierig. Aber er betet in Gedanken weiter. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Vielleicht hat er nur diesen einen Gedanken. Gott, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und wisst ihr, was das Ermutigende ist? Gott hat dieses Gebet erhört. Er antwortete mir: Du hörtest meine Stimme. Mein Gebet kam zu dir. Für Gott spielt es keine Rolle, wie schön unsere Gebete formuliert sind. Es macht ihm nichts aus, ob wir die passenden Worte finden oder nicht. Für ihn ist es wichtig, dass unser Gebet von Herzen kommt. Und ich denke, manchmal können ein paar Worte, die mühevoll dahergestammelt sind, ehrlicher sein als ein schöner Text, den man aufsagt. Manchmal kann ein Schrei echter sein als ein Lobpreislied. In seiner Not schreit Jona zu Gott und Gott erhört ihn. Er rettet Jona durch einen Fisch. Und im Bauch des Fisches betet Jona weiter. Und jetzt betet er Psalmen. Ich habe vorher schon gesagt, dass ein großer Teil dieses Gebetes aus den Psalmen stammt. Jona war sicher oft im Gottesdienst in Jerusalem gewesen. Er hat die Gottesdienste mitgefeiert und hat auch die Psalmen mitgesungen. Er hat sie immer und immer wieder gehört und immer wieder gesungen. Und das, was man immer wieder hört, das prägt sich einem ein. Ich selbst bin eigentlich eher ein Freund des freien Gebets. Wenn ich mit Gott rede, dann rede ich mit ihm wie mit einem Freund. Und wenn man mit einem Freund redet, dann sagt man keinen Text auf, den man auswendig gelernt hat, sondern man redet einfach so, wie es einem zumute ist. Aber es gibt eben Situationen, wo es einem schwerfällt, passende Worte zu finden. Und in solchen Situationen bin ich froh, dass es andere Menschen gab, die ihre Empfindungen in Worte gefasst haben. Und oft stelle ich fest, dass diese Worte genau in mein Leben passen. Die Menschen, die damals die Psalmen geschrieben haben, haben ganz ähnliche Situationen erlebt, wie ich sie erlebe. Ich denke, es ist hilfreich, wenn wir Psalmen oder auch andere Texte aus der Bibel auswendig lernen, weil wir uns so einen Schatz anschaffen an guten Gedanken und Worten, auf die wir dann zurückgreifen können, wenn uns selbst die Worte fehlen. Und noch etwas können wir tun, wenn wir uns selbst nicht mehr in der Lage fühlen zu beten. Etwas, was Jona jetzt nicht tun konnte, der war allein in dem Fisch. Aber ihr könnt andere bitten, für euch zu beten. Und das finde ich so schön hier in der Vineyard, dass da auch immer wieder mal aufgefordert wird, nach vorne zu kommen und für sich beten zu lassen. Und wenn du jetzt nicht den Mut hast, nach vorne zu kommen, weil da alle Leute zugucken, dann kannst du auch selbst jemanden aussuchen, von dem du weißt, der vertraut Jesus und du kannst ihm vertrauen und du kannst ihn bitten, für dich zu beten. Egal, ob wir nun andere für uns beten lassen oder Psalmen zitieren oder einfach auch nur zu Gott schreien, Gott kommt es nicht auf die schöne Formulierung an, sondern ihm kommt es darauf an, dass das Gebet von Herzen kommt. Du darfst auch dann zu Gott rufen, wenn du das Gefühl hast, dass Gott mit dir nichts mehr zu tun haben will. Genau in dieser Situation war nämlich Jona. Er hat alles versaut, er hat alles falsch gemacht. Gott hat ihm einen klaren Auftrag gegeben, er sollte nach Ninive gehen und Jona ging genau in die andere Richtung. Das heißt, er wollte vor Gott fliehen. Und jetzt muss er die Konsequenzen tragen. Ihm war schon bewusst, dass alles das, was er jetzt erlebt, letztlich von Gott kam, auch wenn Menschen daran beteiligt waren. Schließlich haben ihn die Seeleute ins Wasser geworfen. Und doch sagt Jona zu Gott: Du warfst mich ins Meer. Deine Wogen und Wellen gingen über mich. Jona sieht, dass das Schlimme, das er erlebt, letztlich von Gott kommt. Und daran ist er selbst schuld. Er hat schließlich gesagt, durch sein Tun: Ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und alles, was er jetzt erlebt, lässt in ihm den Gedanken wachsen: Jetzt will Gott mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen, sagt er. Das heißt, Gott hat sich gegen mich gewandt. Ich darf nicht mehr in seine Nähe kommen. Es kann Zeiten in unserem Leben geben, wo wir dieses Gefühl haben, weil wir ein Unglück nach dem anderen erleben. Aus dem, was wir erleben, ziehen wir die Schlussfolgerung: Gott wendet sich gegen mich. Er will mich nicht mehr bei sich haben. Ich gehöre nicht mehr zu ihm. Manchmal wissen wir auch, warum das so ist. Wir haben Mist gebaut, wir haben Schuld auf uns geladen und ganz bewusst Dinge getan, von denen wir wussten, dass Gott sie nicht will. Und wir wissen, wir haben Gottes Zorn verdient. Aber manchmal erleben wir auch furchtbare Dinge und wissen gar nicht, warum. Wir sind uns keiner Schuld bewusst. Wir sind Gott treu geblieben und trotzdem geht alles Mögliche schief. Und wir denken, warum nur Gott? Womit habe ich das verdient? Habe ich das überhaupt verdient? Jona wusste, dass er es verdient hat. Und was tut er nun? Was können wir tun, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott gegen uns ist? An wen können wir uns dann wenden? Ich habe eine Antwort für euch, aber die klingt total unlogisch. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott gegen dich ist, dann wende dich an Gott. Der Einzige, der in dieser Situation helfen kann, ist Gott. Jonas sagt, ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr habt, ist dieser Satz anders wiedergegeben, aber ich denke, diese Übersetzung trifft den eigentlichen Sinn. Wir hatten zu Hause mal ein Holzschildchen, habe es gesucht, aber wir haben es nicht mehr gefunden. Ein einfaches Holzschild, auf dem stand nur ein Wort: Dennoch. Ich dachte, ich wäre vor deinen Augen verstoßen, dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Jonas sagt damit, auch wenn alles darauf hindeutet, dass du gegen mich bist, will ich trotzdem an dir festhalten. Im Psalm 73 betet ein Mann namens Asaf, ein Mann, der auch furchtbare Zeiten mitmacht. Er erlebt auch lauter schlimme Dinge, aber was er am allerschlimmsten findet, ist, dass er beobachtet, dass Menschen, die ohne Gott leben, ein viel besseres Leben führen als er, obwohl er Gott treu ist. Und das bringt ihn fast zum Straucheln. Daran wäre sein Glaube fast gescheitert. Er hätte fast seinen Glauben aufgegeben. Und dann sagt er, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Dennoch. Alles spricht dafür, dass Gott Jona verworfen hat. Dennoch hält Jona an Gott fest. In seiner Verzweiflung denkt er an den Tempel in Jerusalem. Warum gerade an den Tempel? Das ist für Jona der Ort, wo man Gottes Gnade ganz deutlich sieht. In diesem Tempel wurden Tag für Tag Tieropfer dargebracht. Und viele dieser Opfer waren allein dazu da, die Sünden der Menschen zuzudecken. Die Schuld der Menschen wurde auf diese Opfertiere gelegt und sie starben anstelle des Menschen. Jona weiß, Gott selbst tut alles, um uns Menschen mit sich zu versöhnen. Und daran hält er fest. Auch wenn er sich von Gott verstoßen fühlt, er vertraut darauf, dass Gottes Gnade größer ist als alles, was er an Schlimmem getan hat. Für uns als Christen ist Jesus dieses Opfer. Wir können in Gedanken an das Kreuz schauen, an dem Jesus hängt. Und wir dürfen wissen, egal wie groß unsere Schuld ist, egal was wir falsch gemacht haben, Jesus hat diese Schuld mit in den Tod genommen. Gottes Gnade ist größer als unsere Sünden. Wichtig ist, dass wir das Vertrauen auf Gottes Gnade nicht aufgeben. In Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass Gott uns hängen lässt, ist natürlich die Versuchung groß, dass wir die Hilfe bei anderen Mächten suchen. In der Zeit, als ich noch katholisch war, da hat man mir gesagt, hör mal, Gott ist so groß und mächtig, der ist irgendwo da oben im Himmel, der steht weit über unseren menschlichen Problemen, der hat gar nicht so wirklich Verständnis für uns Menschen. Aber es gibt da die Heiligen. Die Heiligen sind jetzt auch im Himmel, aber die waren früher mal Menschen und die können uns viel besser verstehen. Also wende dich mit deiner Not nicht direkt an Gott, sondern wende dich an die Heiligen. So kann es dann passieren, dass die Heiligen wichtiger werden als Gott selbst. Andere Menschen suchen die Hilfe in okkulten Praktiken. Sie suchen Hilfe bei irgendwelchen Engeln oder Geistern. Sie gehen zu spiritistischen Sitzungen, um Tote zu befragen, oder sprechen Zauberformeln, führen irgendwelche magischen Rituale durch, um Kontakt zur Geisterwelt aufzunehmen und von dort Hilfe zu erbitten. Jona selbst hat erlebt, wie Menschen zu Götzen beten. Aber er sagt, diese Götzen sind trügerische Luftgespinste. Wörtlich heißt es hier, sie sind nichts des Nichts. Sie sind nichts Reales, auf das man sich verlassen kann. Aber das Schlimmste ist, sagt Jona, wer bei diesen Götzen Hilfe sucht, der verlässt seine Gnade. Gott ist ein gnädiger Gott. Er kann uns vergeben, auch wenn wir noch so viel Mist gebaut haben. Wenn wir total am Ende sind, kann Gott einen Neuanfang machen. Bei dem Herrn ist die Rettung, sagt Jona. Aber wichtig ist, dass wir auch wirklich beim Herrn bleiben und bei ihm die Rettung suchen. Und nicht bei irgendwelchen anderen Mächten. Auch dann, wenn diese Rettung nicht so schnell kommt, wie wir es erhoffen. Jona vertraut darauf, dass Gott ihm gnädig ist, trotz allem, was er falsch gemacht hat. Er vertraut darauf, dass Gott ihn retten wird. So wie er ihn aus dem Wasser gerettet hat, so wird er ihn auch aus dem Bauch des Fisches erretten. Und nun verspricht Jona zwei Dinge, die er tun wird, wenn er wieder ganz befreit ist. Einmal, er will Gott seine Dankbarkeit zeigen. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Vielleicht ist das tatsächlich so gemeint, dass Jona im Tempel in Jerusalem Dankopfer bringt. Und solche Tieropfer sind bei uns nicht mehr üblich. Aber ich denke, es sollte selbstverständlich sein, dass wenn wir Gottes Hilfe erfahren, dass wir ihm unsere Dankbarkeit zeigen. Ich sage, das sollte selbstverständlich sein, weil meistens ist es nicht so. Meine Erfahrung ist, dass wir in dieser Beziehung sehr vergesslich sind. Und wenn es uns wieder gut geht, sind wir schnell wieder in unserem Alltagstrott drin. Und Gottes Hilfe ist dann etwas ganz Selbstverständliches. Ich selbst nehme mir bewusst ab und zu Zeit, um mich an Ereignisse zurückzuerinnern, wo ich Gottes Hilfe erlebt habe. Ein Autounfall zum Beispiel, wo unser Auto Totalschaden hatte, meine Frau und ich völlig ungeschoren davongekommen sind. Oder die Zeit, als unsere Schulinspektoren uns aus dem Religionsunterricht raustreiben wollten. Heute sind wir beide im Unterricht voll ernannt. Oder auch an Zeiten der Krankheit, wo ich wieder gesund geworden bin. Aber wenn ich an solche Ereignisse denke, dann werde ich selbst froh. Die Dankbarkeit macht mich froh und sie steigert auch mein Vertrauen und meine Liebe zu Gott. Jona verspricht Gott zu danken und er verspricht ihm, seine Gelübde zu halten. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn. Wir wissen nicht, was Jona versprochen hat. Vielleicht hat er Gott einfach versprochen, dass er in Zukunft seinen Auftrag ausführen wird und Gott nicht mehr davongelaufen wird. Manchmal tendieren wir dazu, Gott in Notzeiten irgendetwas zu versprechen. Vielleicht so als kleines Leckerli, so als Ansporn, dass er uns auch wirklich hilft. Jemand, der in Schwierigkeiten ist finanziell, der verspricht vielleicht, dass er in Zukunft einen Teil von seinem Geld stiften wird für christliche Projekte. Oder jemand, der krank ist, verspricht, wenn ich wieder gesund werde, dann will ich einen Teil meiner Zeit für dich opfern und mich mehr in der Gemeinde einsetzen. Und Gott verlangt solche Versprechen nicht. Ich zumindest kenne keinen Bibeltext, der besagt, dass Gott Gelübde von uns erwartet. Sie sind völlig freiwillig. Aber es gibt in der Bibel wohl Hinweise darauf, die uns warnen, unbedacht Gelübde auszusprechen. Es gibt Leute, die haben in ihrer Not Gott alles Mögliche versprochen und als sie diese Versprechen dann einlösen sollten, da hatten sie noch größere Schwierigkeiten als vorher, weil es Irrsinn war, was sie versprochen haben. Und wenn du Gott etwas versprichst in deiner Not, dann überleg dir vorher, kannst du dieses Gelübde überhaupt einhalten? Willst du es einhalten? Besser ist es, nichts zu versprechen und das dann zu halten, als alles Mögliche zu versprechen und das nicht zu halten. Gott einfach zu bitten, dir zu helfen. Ich glaube, Gott braucht keinen speziellen Anreiz. Er braucht einfach nur unser Vertrauen. Ihm ist es wichtig, dass wir ihm vertrauen, dass wir an ihm festhalten, auch dann, wenn seine Hilfe nicht so schnell kommt, wie wir es erwarten. Ich denke immer wieder mal an dieses Holzschild, das wir hatten. Das Holzschild mit dem einen Wort, dennoch. Und wenn ihr im Laufe der Zeit diese ganze Predigt vergesst, dann merkt euch einfach dieses eine Wort, dennoch. Wenn alles dafür spricht, dass Gott dich verstoßen hat, du denkst, ich habe so viel Mist gebaut, Gott kann mich doch gar nicht mehr mögen. Vertraue dennoch auf seine Gnade. Und wenn in deinem Leben alles Mögliche schiefläuft und du denkst, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott sich gegen mich wendet, halte dennoch an ihm fest. Sag ihm, ich bleib bei dir. Ich will weiter auf dich vertrauen, bis du mir da wieder raushilfst. Denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Amen. Ich darf jetzt auch gleich weitermachen. Es kann Zeiten in unserem Leben geben, wo wir an Gottes Liebe zweifeln, weil alles, was wir so erleben, dagegen spricht. Weil wir eben sagen, das, was ich erlebe,